Einen schönen guten Morgen. So ganz herzlichen Dank für die Einladung, auch vor allem an Wilhelm Vöhl. Und ich möchte mich auch bei der Gemeinde, bei der Kirche hier herzlich bedanken für den herzlichen und freundlichen Empfang heute Morgen. Und ich wünsche Ihnen allen noch ein richtig gutes neues Jahr, Gottes reichen Segen, viel Freude, Gesundheit und vor allem, dass unsere Beziehung zu Jesus dieses Jahr wächst. Es ist schön, dass ich heute hier sein darf und diese Allianz-Gebetswoche mit einem, ich glaube, sehr spannenden Thema beginnen darf, nämlich mit Abraham. Und Abraham ist eine einzigartige Person und man muss auch sagen, mit einer wirklich einzigartigen Biografie. Und wir wollen mal schauen, heute Morgen, wer war denn Abraham? Abraham, das sagt uns die Bibel, er stammt aus Mesopotamien. Das ist das heutige Irak. Und es war damals, für die damalige Zeit, eine Stadt, Ur. Hier seht ihr einen rekonstruierten Tempel dort. Und es war eine sehr hochentwickelte Stadt für die damalige Zeit. Alte jüdische Schriften, der Talmud, der sagt uns, dass Abraham ein Kunsthandwerker war. Und dass er dort Götzen hergestellt hat, Götzen geformt hat. Also ein Künstler. Und wir wissen, die Geschichte sagt uns, dass damals in dieser Zeit viel Götterei betrieben wurde. Das heißt, es waren viele Götter da, die Anbetung wollten. Man sieht es hier auch an diesem Tempel. Und schon im fortgeschrittenen Alter redet der Schöpfer Gott zu Abraham. Und er sagt ihm, dass er sein Land verlassen soll. Er sagt ihm, zieh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und der Abraham, ihr seht es hier an dieser grauen Linie, der ist dort, man sieht ganz rechts die Stadt Ur, der ist dort losmarschiert und zuerst mal so ganz grob gegen Norden nach Haran, bis er dann später in das Land kam, das ihm Gott gezeigt hat. Und dieser Abraham, er hat von Gott, ich glaube, das waghalsigste Mandat bekommen, das irgendein Mensch jemals bekommen hat. Zu ihm hat er gesagt, ich werde dich zu einer ganz großen Nation machen. Zu ihm hat er gesagt, durch dich und durch deine Nachkommen werden mal alle Geschlechter, im Hebräischen steht übrigens da das Wort Mishpoche oder Mispoche und das heißt Familie. Gott hat zu ihm gesagt, durch dich und durch deine Nachkommen sollen mal alle Familien auf der ganzen Erde gesegnet werden, alle Geschlechter. Und ich denke, hier können wir schon lernen, der Himmel denkt in Familien. Familie ist bis heute ein ganz großer Gedanke des Himmels und Familie wurde im Himmel geboren. Und Familie ist ganz nebenbei heute auch sehr angegriffen weltweit. So Abrahams Bundesnachkommen, das sind die Juden. Abraham wurde nicht als Jude geboren, aber er war der erste Jude. Und Gott hat ihm gesagt, wer dich segnet, der soll auch gesegnet werden. Und wer dich verflucht, soll auch verflucht werden. Das hebräische Wort für Segen ist Barak und das lesen wir bei beiden Segnen, die hier vorkommen. Und im Hebräischen bei Fluch stehen zwei verschiedene Worte. Und darf ich es mal so übersetzen, wie es uns die hebräische Bibel wiedergibt. Und sie gibt uns wieder, wer dich geringschätzt, den werde ich verfluchen. Oder wer dir gegenüber gleichgültig ist, den werde ich verfluchen. Und ich denke, diese Aussage, die sollten wir sehr bewusst wahrnehmen. Hier ist nicht von heftigem Antisemitismus oder gar vom Holocaust die Rede, sondern hier lesen wir von einer breiten Bandbreite unserer Beziehungen zum jüdischen Volk. Das Leben von Abraham zeigt uns zahlreiche Grundsätze auf und Muster auf, die für uns bis heute gültig sind und von denen wir auch sehr viel lernen können, dürfen und ich glaube vielleicht sogar auch lernen müssen. Und sie geben uns letztendlich schlichtweg Orientierung, eine gute Orientierung. Abraham wird als Vater des Glaubens benannt, haben wir schon oft gehört. Und ich nenne ihn heute Morgen mal Abraham, den Glaubenspilger. Und wenn wir von Vater reden, dann kommen wir ganz zurück an den Anfang der Schöpfung, nämlich zu unserem Vater, zu unserem Vater im Himmel, den wir immer in unseren Gebeten benennen. Und in dem berühmtesten Gebet taucht dieser Begriff, dieses Wort schon auf, unser Vater im Himmel. Und nun wird Abraham als Vater des Glaubens benannt. Und auch hier sehen wir wieder, dass Familie eine große Rolle spielt. Nicht umsonst benutzt der Himmel dieses Wort Vater. Und interessanterweise, das letzte Buch im ersten Teil der Bibel, das endet mit Maleachi, mit einem großen jüdischen Propheten, der vor ca. 400 Jahre unserer Zeitrechnung gelebt hat. Und der allerletzte Satz im ersten Teil der Bibel ist hochinteressant. Er hat etwas wieder mit Vätern zu tun. Und er sagt, dass eine Zeit kommen wird, wo Gott das Herz der Söhne zu den Vätern bringen wird und das Herz der Väter zu den Söhnen. Und auch hier lesen wir wieder raus, diese Familie, diese gesunde Familie. Und hier wird vielleicht auch angedeutet, dass die Väter, von denen gesprochen wird, es sind in erster Linie, sind es Juden. Und dass wir als die Söhne des Glaubens, dass wir mit diesen Vätern wieder in einen engen Kontakt kommen dürfen. Jemand hat kürzlich gesagt, morgens im Radio, er hat gesagt, die jüdischen Menschen sind so etwas wie unsere Eltern. Und wenn sie sich in unserem Land nicht mehr sicher fühlen können, dann ist es so, als ob sich mein Vater oder meine Mutter nicht mehr sicher fühlen kann. Der zweite Teil der Bibel, der allererste Vers, wir haben gerade vom letzten Vers gesprochen, im ersten Teil der Bibel, und der zweite Teil der Bibel, der fängt an, und ich möchte uns kurz vorlesen, der allererste Vers, das Buch des Ursprungs von Jesus, dem Messias, des Sohnes Davids, ihr seht es hier am Bildschirm, des Sohnes Abrahams. Und vielleicht müsste man es heute auch in einem moderneren Deutsch so ausdrücken, es ist das Buch der Familie Jesu oder das Buch der DNA von Jesus. Und in Abraham schon wurde eine DNA hineingelegt, die in Jesus wiedergefunden werden würde. Und wenn wir jetzt sagen, Abraham ist der Vater des Glaubens, dann müssen wir uns fragen, was ist Glaube? Und wir haben vorher schon etwas aus dem Hebräerbrief gehört. Und ich möchte da nochmal einen Vers zitieren, der das wunderbar rübergibt. Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich möchte es euch mal ganz kurz beweisen. Ich bin das erste Mal heute in dieser Kirche und ich glaube, dass Gott jeden von uns Glaube hineingelegt hat. Es ist eins der DNAs des Himmels. Ich bin noch nie auf diesem Stuhl gesessen. Es ist für mich jetzt ein Wagnis, auf diesem Stuhl zu sitzen. Er könnte ja zusammenbrechen. Jetzt weiß ich nicht, soll ich glauben an meine Erfahrungen, die ich bisher mit Stühlen gehabt habe, ob der hält oder nicht. Aber ich nehm jetzt einfach mal das Wagnis auf mich und setz mich mal drauf in dem Glauben, dass er nicht zusammenbricht, dass nicht vorher irgendjemand wo was angesägt hat. Ich setz mich mal drauf. Und mein Glaube hat geholfen und gehalten. Und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz gutes, kleines Beispiel von dem, was Glaube ist. Ein Urvertrauen in die Verheißungen Gottes. Ein Urvertrauen an das Ankommen, ein Urvertrauen an die Bibel und an Gottes Aussagen. Im Hebräischen, wir haben hier gehört von Hoffnung. Und im Hebräischen, da heißt das Wort Hoffnung Tikwa. Und im Hebräischen haben die Worte immer eine wunderbare Bedeutung. Und Tikwa, dieses Hoffnung, das bedeutet im Hebräischen, das ist wie ein Seil, ein dickes Seil, das hält, aber das irgendwo im Nebel verschwindet. Man sieht das Ende nicht, aber man klammert sich daran in dem Glauben, in der Hoffnung, dass dieses Seil hält und dass dieses Seil uns ans Ziel bringt. Ich war heute Morgen richtig bewegt, als wir hier angefangen haben mit der israelischen Nationalhymne. Sie heißt Hatikva. Das war das erste Lied, was unsere hervorragenden Musiker hier oben so toll gespielt haben. Und ich gehe am Mittwoch nach Israel und ich werde meinen israelischen Freunden erzählen, hey Leute, ich war hier in einer Kirche im Schwäbischen, in Kirchberg, und diese Leute, die haben ihren Gottesdienst begonnen mit der israelischen Nationalhymne. Und wisst ihr, was die sagen werden? Die werden sich riesig freuen. Und ich bringe an der Stelle auch herzliche Grüße von euch allen mit. Wie schnell wollen wir unsere Bitten erhört haben? Oder unsere Umstände verändert haben. Und oft verständlicherweise, wir haben mit einer Krankheit zu tun, mit Tiefen, vielleicht mit Finanzengpässen, vielleicht hat es ja für den einen oder anderen mit einer Beziehungskrise angefangen oder mit dem Verlust einer Person. Vielleicht sind wir verstört über die Verirrungen mancher Politiker in unserem Land, oder vielleicht sehnen wir uns Veränderungen auch in unseren Kirchen herbei und es geht uns nicht schnell genug. Hier dürfen wir und können von Abraham lernen. Auf seinen verheißenen Sohn Isaak, wie lange musste er warten? Er musste 25 Jahre auf Isaak warten. Können wir uns das vorstellen auf etwas Wichtiges? 25 Jahre zu warten und unser Vertrauen, unsere Hoffnung, unsere Tikwa nicht wegzuwerfen. Aber der Glaube hält und irgendwann werden wir die Spitze erreichen und feststellen, dass Gott treu ist und dass Gott seine Zusagen einlöst und hält. So wie es auch bei Abraham war. Er war 99 oder 100 Jahre alt, als dann Isaak geboren wurde. Das jüdische Volk musste jahrhundertelang warten auf die Prophetien und auf dieses dem Abraham und diesen vielen jüdischen Propheten versprochene Land. Viele Jahrhunderte der Verfolgung, selbst die Jünger Jesu haben noch ganz am Ende vor der Himmelfahrt Jesu eine wichtige Frage gehabt. Sie haben gesagt, wann stellst du für uns das Königreich, das souveräne Königreich für Israel wieder her? Und wie lange musste das jüdische Volk auf diese Zusagen warten? Das jüdische Volk wurde jahrhundertelang diskriminiert, verfolgt, entrechtet. Sie durften nicht studieren. Sie wurden in Ghettos gezwercht. Und es gab Ausrottungsversuche und wir wissen, dass durch unsere Väter und Großväter hier in unserem Land die dunkelste Geschichte, das dunkelste Kapitel der Geschichte des jüdischen Volkes geschrieben wurde. Aber es gab einen Gott und die Bibel sagt uns, sein Name ist der Gott Israels. Und er schläft nicht und er schlummert nicht. Und er hat auch bei Abraham nicht geschlafen, auch wenn er sich nicht immer gleich gezeigt hat und geredet hat. Und für das jüdische Volk, die ganzen Prophetien, die im ersten Teil der Bibel stehen, sie haben sich für sie erfüllt am 14. Mai 1948. Und dieses Jahr wird weltweit, vor allem unter dem jüdischen Volk und vor allem in Israel, wird 70 Jahre die Wiedererlangung der Unabhängigkeit des Staates Israel gefeiert. Schauen wir uns mal die Pilgerschaft von Abraham an. Und das ist sehr interessant. Wir haben vorher die Karte gesehen, wie er von Ur in Mesopotamien, in Chaldea, ausgezogen ist und nach Haran in den Norden gewandert ist und dann runterkam in das Land Kanaan. Und der erste Ort, wo er Halt gemacht hat, das war Sichem. Und Sichem, wenn wir die Landkarte anschauen von dem heutigen Israel, Sichem ist genau oder ziemlich in der Mitte des Landes. Und hier redet Gott zum ersten Mal zu Abraham über das Land. Und er sagt ihm, schau mal Abraham, dieses Land, das du jetzt siehst, dieses Land werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Das ist übrigens heute, Sichem ist heute Nablus, das ist ein arabisch-muslimischer Ort, und er liegt mitten im palästinensischen Autonomiegebiet. Und was hat Abraham damals gemacht? Und hier können wir von Abraham lernen. Er ist an einen fremden Ort gekommen. Und was er gemacht hat, das sagt uns die Bibel so wunderbar. Er hat einen Altar gebaut und er hat den Namen des Herrn angerufen. Und ich glaube, was wir von Abraham lernen können, das hat er übrigens überall gemacht, wo er war, hat er einen Altar gebaut und hat den Namen Gottes angerufen. Und ich glaube, das spricht heute zu uns, dass wir in unseren Orten, wo wir sind, in Kirchberg, in unseren Schulen, Universitäten, an unseren Arbeitsstellen, ich möchte mal sagen, lasst uns so unsichtbare Altäre bauen und lasst uns an der Stelle, wo wir sind, in der Gesellschaft, in der wir leben, den Namen des Herrn anrufen. Das heißt, dass wir dort beten, dass wir hineingehen und Segen spenden und den Namen Gottes bekennen. Ein zweiter wichtiger Ort, an den Abraham kam, das war Bet-El. Das heißt übersetzt Haus Gottes. Und das ist heute nicht unweit von Ramallah. Dort redet Gott zu ihm und hat ihm gesagt, erhebe deine Augen und dreh dich mal im Kreis. Schau mal nach Osten, Westen, Süden, Norden. Und alles, was du siehst, dieses ganze Land, das werde ich alles dir und deinen Nachkommen auf ewig geben, ist hier ausdrücklich gesagt. Ein dritter Ort ist Hebron. Ein Ort, der heute immer wieder umkämpft ist. Auch hier bekommt Abraham nochmals diese Verheißung, nochmals diese ewige Landesverheißung und nochmal wird ein Bund mit ihm gemacht. Und hier in Hebron wird mit ihm der Bund gemacht, deine Nachkommen sollen als Zeichen auf ewig die Beschneidung erhalten. Und an diesem Ort hat sich Abraham und seine ganze Mischpoche, seine ganze Familie beschneiden lassen. Alle drei Orte sind in diesem Gebiet von Gott verheißenes Land. Heute sind alle diese drei Orte in dem Gebiet der palästinensischen Autonomiebehörde. Die UNESCO, der kulturelle Arm der Vereinten Nationen, spricht dem jüdischen Volk jegliche Verbindung zu diesen Orten ab. Und es ist bis heute ein umkämpfter Ort. Die Orte Gottes sind immer umkämpft und werden umkämpft bleiben, aber wir haben einen Gott, der Sieger ist. Und ich glaube, ganz nebenbei gesagt, ich kann euch hier für diesen Konflikt, der dort herrscht, keine Lösung bieten, aber ich glaube, laut der Bibel wird es eine Lösung geben. Wie es dazu kommt, wissen wir nicht, aber was ich machen kann, wir können für diese Leute beten, sowohl für das jüdische Volk als auch für die arabischen Leute, die dort wohnen, weil beide liebt Gott gleichermaßen. Abraham ist ein Segenspilger. Er hinterlässt Segensspuren. Abraham gibt den Segen weiter. Wir hören von Abraham nirgends, dass er sagt, hey, ihr gottlosen Amoriter, wenn ihr euch nicht bekehrt, dann wird das Gericht Gottes über euch kommen. Oder ihr fahrt in die Hölle. Wenn ihr euren Götzendienst nicht lasst, dann und so weiter. Abraham ist jemand, der Segen weitergibt und selbst die Götzendiener in dem Land Kanaan müssen erkennen, du bist ein Mann Gottes. Abraham gewinnt Herzen durch Güte und Selbstlosigkeit. Er gibt Melchisedek den Zehnten von allem, was er hat. Er nimmt keine Belohnung an von dem König von Sodom bei dieser Auseinandersetzung. Und für seine Familie riskiert er sein Leben. Als Lot, sein Neffe, gefangen weggeführt wird, dann nimmt er seine über 300 Leute, eigentlich eine Minderheit, und jagt los diesen Königen nach und befreit mit der Hilfe Gottes seine Neffen. Er setzt sich für seine Familie ein. Und was wir von Abraham noch lernen können, für zwei Städte, für die Gott Vernichtung angekündigt hat, geht Abraham in den Riss und betet und leistet Fürbitte. Und ich glaube, man kann sagen, Abraham war der erste Fürbitter hier auf unserer Welt. Und liebe Kirchengemeinde, warten Sie nicht, dass Gott Ihre ungläubige Umgebung straft, sondern beten Sie für sie, segnen Sie, damit Sie das Herz Gottes kennenlernen. Abraham, der Gehorsamspilger, er bekommt seinen eigenen Sohn der Verheißung, den Isaak, zu Hebräisch Yitzhak, wisst ihr, was das heißt? Das heißt Gelächter oder Lachen. Und dieser redende, liebende, gütige, gnädige, handelnde, allmächtige Gott, er fordert von Abraham etwas Unmenschliches. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe in das Land Moria, an einen Ort, den ich dir zeigen werde, und opfere ihn mir, ein Schlag ins Gesicht. In seiner Umgebung, in dieser Zeit war es gang und gäbe, dass Kinder geopfert wurden. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott Abraham prüft. Und Gott prüft uns auch heute immer wieder. Und die große Frage ist, bleiben wir treu? Halten wir an dem Seil fest? Halten wir an unserem Gott fest? Sind wir bereit, unser Wertvollstes für Gott hinzugeben? Und der Weg nach Moria war für Abraham die schwierigste Pilgerstrecke in seinem ganzen Leben. Er war damals in Beersheba, Luftlinie etwa 80 Kilometer nach Moria. Und es ist wichtig zu wissen, was Moria ist. Dieser Ort der Prüfung sollte nach biblischem Verständnis dann das Zentrum der Welt werden. Zion, Jerusalem, das heutige Jerusalem, Jerusalem, wie es im Hebräischen heißt, Stadt des Friedens. Und von dort sollte Weisung ausgehen, die Tora, die Zielgebung, eine Bedienungsanleitung für unser Leben. Dort stand der Tempel, das spirituelle Zentrum des jüdischen Volkes. Dort hat sich Gott der Welt geoffenbart. Dort ist die Herrlichkeit Gottes erschienen. Dort hat Jesus gelehrt, einen Steinwurf weit davon entfernt, hing der Sohn Gottes dort am Kreuz. Dort ereignete sich die Sternstunde der Geschichte, der Weltgeschichte. Der Morgenstern Jesus Christus, Jesus der Messias, hat dort in Jerusalem eine Türe nicht nur für das jüdische Volk, sondern für alle Welt aufgemacht, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben bekommen. Und im Galaterbrief, den Paulus schreibt an die Gemeinde in der heutigen Türkei, er sagt, durch Jesus, durch den Messias, sind wir alle in den Segen Abrahams hineingekommen. Dort haben die Apostel gepredigt, dort manifestierte sich der Heilige Geist an einem der drei großen Feste des Herrn, an Schavuot, an Pfingsten. Und von dort ist die gute Botschaft, das Evangelium, in alle Welt ausgegangen, übrigens von Juden. Und dort hat sich auch die erste Gemeinde versammelt, in dieser Säulenhalle, wie wir sie hier sehen, in dieser salomonischen Säulenhalle, und hat von dort aus gewirkt. Und in diesem Ort, und dieser Ort wurde zum meist umkämpftesten Ort auf der ganzen Weltgeschichte bis heute. Jerusalem ist die meist umkämpfteste Stadt der Weltgeschichte. Jerusalem hat heute, gerade mal ein paar Wochen ist es her, da hat Jerusalem seine 50-jährige Wiedervereinigung gefeiert. Und seither ist in Jerusalem Religionsfreiheit garantiert für jeden, mit einem großen Sicherheitsaufwand ganz nebenbei. Und aus diesem Grunde gibt es dort auch seit 1980 die internationale christliche Botschaft, die bis heute keine einzige Ländervertretung in Jerusalem hat, keine einzige Ländervertretung, ich habe es vorher schon gesagt. Und der letzte Punkt, den ich habe, das haben wir heute schon anklingen gehört, es ist Abraham, der vorausschauende Pilger. Und es ist für uns sehr wichtig, dass wir als Christen vorausschauende Leute sind, weil wir haben eine Bibel, die uns Richtschnur gibt, die uns Wegweisung gibt. Torah bedeutet Weisung. Und wir haben ein Buch, das uns Weisung gibt, das uns nicht allein lässt. Gott hat uns gezeigt, was auf uns zukommt. Und Abraham, er hat diese Stadt gesehen. Ich habe leider von diesem neuen Jerusalem noch kein Bild. Aber hier haben wir das jetzige Jerusalem. Und wir lesen in unserer diesjährigen Jahreslosung von diesem Jerusalem. Und die Jahreslosung, die heißt, dem Dürstenden werde ich geben aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst. Und diese Begebenheit spielt in dieser ewigen Stadt, in diesem neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt. Diese Begebenheit spielt da, die Jahreslosung wird sich da erst richtig erfüllen. Und Jesus selber wird uns dieses Wasser zu trinken geben, so wie es auch diese Samaritanerin dort am Jakobsbrunnen gesagt hat. Wenn du Wasser bekommst von mir, das wird ein lebendiges Wasser sein und dich wird nimmermehr dürsten. Und ich glaube, diese Stadt zu sehen, die hat Abraham am allermeisten motiviert, dieses Seil nicht loszulassen, seinen Glauben nicht aufzugeben. Er hat diese Stadt gesehen. Und ich glaube, das hat ihn motiviert, dran zu bleiben. Und das sollte auch uns motivieren, dran zu bleiben. Wir haben einen Gott, der alles unter Kontrolle hat und der alles in seiner Hand hat. Und an Abraham können wir lernen, dass er mich und sie alle braucht, um sein Reich bauen zu dürfen und zu können. Jeder ist wichtig. Und ich glaube, dass wir alle herausgefordert sind, in diesem Jahr in einer ganz besonderen Weise an der Seite Jesu zu stehen, aber auch an der Seite seiner leiblichen Familie, des jüdischen Volkes. Und wir sehen in Israel eine beispiellose Wiederherstellung, dass die alten Propheten vorausgesagt haben. Und in diesem Sinne möchte ich euch ermutigen, lasst uns dieses Jahr zusammen wieder unser Gebetsleben aktivieren, in der Bibel lesen, und Gott wird jeden von uns gebrauchen hier in unserem deutschen Land. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch alle den Segen Abrahams. Dankeschön.